In den letzten Monaten ist es so, dass die AKP-Regierung die Situation in den kurdischen Provinzen der Türkei systematisch zuspitzt. Es werden viele Menschen inhaftiert. Innerhalb von 5 Wochen sind mehr als 1000 Menschen inhaftiert worden. Und es ist so, dass Sicherheitskräfte, also Polizisten in Uniform und in Zivil, aber auch Soldaten in einigen Städten und Stadtteilen wild um sich schießen und mehrere Menschen, vornehmlich Jugendliche, dabei ermordet haben. Zudem ist es so, dass seit dem Anschlag auf Suruç, das ist eine Stadt an der syrisch-türkischen Grenze, also an der Grenze zu Rojava, gab es einen Anschlag des Islamischen Staates gegen türkische Jugendliche, die dort in Kobane mit solidarischer Arbeit den Wiederaufbau der Stadt unterstützen wollten. Und da starben mehr als 30 Menschen und seitdem bombardierte die Türkei unter dem Vorwand, auch den IS zu bombardieren, was nur marginal stattfindet, hauptsächlich vermeintliche Guerillastellungen in den Bergen vom Nordirak, und hat dabei auch mehrere zivile Dörfer getroffen und auch Menschen umgebracht. Das sind alles Kriegsverbrechen und deshalb gibt es Proteste dagegen in den kurdischen Provinzen der Türkei, und in mehreren Städten haben dann die Volksräte, das sind dort gebildete Gremien, basisdemokratische Gremien, in denen alle Bevölkerungsgruppen und auch Frauen gleichberechtigt beteiligt sind, gesagt, wir können einer Verwaltung durch einen Staat, der systematisch Kriegsverbrechen begeht, nicht mehr zustimmen und erklären uns als eigenständige Region, also nicht im Sinne von der Loslösung vom Staat, sondern einfach, dass die Verwaltung selbstbestimmt gestaltet werden sollte. Das ist so ganz kurz gefasst die Vorgeschichte. Das hat natürlich noch eine weitergehende Vorgeschichte, wenn man so ein bisschen in die Analyse geht, warum die türkische Regierung das zuspitzt, muss man sagen, dass das mit der Wahl zusammenhängt, die im Frühjahr dieses Jahres stattfand. Da hat die AKP-Regierung unter Erdogan und Davutoglu ihre absolute Mehrheit verloren. Und zwar hauptsächlich, weil die HDP, das ist ein Zusammenschluss von kurdischen Parteien und linken türkischen Parteien und mehreren zivilgesellschaftlichen Organisationen, die hat mehr als 13% errungen, also die ohnehin hohe 10%-Hürde übersprungen und dadurch dafür gesorgt, dass die AKP nicht mehr die absolute Mehrheit hat. Und diesen Machtverlust scheint hauptsächlich der Staatspräsident Erdogan dadurch kompensieren zu wollen, dass er jetzt die Situation eskaliert. Eine Regierungsbildung hat die AKP durch Forderungen in den Koalitionsverhandlungen, die die anderen Parteien nicht eingehen konnten, verhindert. Und jetzt sind Neuwahlen ausgerufen zum November und anscheinend ist der Plan von der AKP-Regierung, dort wieder die absolute Mehrheit zu erringen, dadurch, dass eine Destabilisierung in den kurdischen Provinzen und eine Zuspitzung des Konfliktes mit der kurdischen Bewegung durchgeführt wird und dann die Menschen als Reflex sozusagen wieder nach einem starken Mann rufen, der Erdogan gerne sein möchte, als Staatspräsident mit erweiterten Befugnissen und mit der AKP in der Alleinregierung.
Ganz kurz, die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, die die Selbstverwaltung ausgerufen haben, denen wird ja dann ein bestimmter Vorwurf von der Regierung gemacht, also dass sie einen Grund haben, sie zu inhaftieren. Um welchen Vorwurf handelt es sich denn da?
Genau, dass der Vorwurf direkt ist, ihnen wird die Zerstörung der Einheit und der territorialen Integrität des Landes vorgeworfen. Da gibt es auch einen Paragraph 302 des türkischen Strafgesetzes, der heißt Verletzung der Integrität und der Einheit des Staates. Genau, das wird ihm vorgeworfen, das ist aber vorgeschoben. Also bei den jetzt Inhaftierten handelt es sich um die Co-Bürgermeisterin. Also da gibt es immer einen Mann und eine Frau nach den Statuten der Partei der Regionalen Demokratie, der DBP. Und momentan handelt es sich um die Co-Bürgermeisterin der Stadt Silvan. Das ist in der Provinz Diyarbakir, also der türkischen Metropolstadt in der Nähe, eine kleinere Stadt. Und in Sur, das ist ein Stadtteil davon, und in Hakkari, das ist ganz im Osten des Landes an der türkisch-irakischen Grenze. Und heute Morgen sind auch in weiteren Städten noch in Siirt und in Nusaybin Bürgermeisterinnen und auch Vorsitzende der BDP festgenommen worden, und auch von der Frauenakademie sind Menschen betroffen. Also in mehreren kurdischen Provinzen gibt es Frauenakademien, wo gezielte Sinologie betrieben wird, das heißt eine Wissenschaft, die die Frau ins Zentrum der Forschung stellt und den Menschen anstatt die Herrschenden ins Zentrum der Forschung stellt. Und die sind auch mehrfach betroffen. Und insgesamt sind über 1000 Politikerinnen inhaftiert worden und denen wird allen Ähnliches vorgeworfen. Das ist quasi ein Paragraph, den kann man auf alles anwenden. Wenn man sagt, durch deine Äußerung hast du dich gegen die Integrität des Staates ausgesprochen, kann man ihm diesen Vorwurf machen. Und das kann man sagen, also das ist natürlich dann eine Frage der Gerichte, kann man eben schon sagen, wenn jemand sagt, naja, es wäre gut, wenn in der Türkei ein föderales System wie zum Beispiel in der Bundesrepublik oder in der Schweiz errichtet werden würde. Und dann kann man das schon machen. Und jetzt bei den Bürgermeisterinnen, die jetzt betroffen ist, ist es natürlich eine Sanktion gegen das Ausrufen der eigenständigen Selbstverwaltung, die allerdings gar nicht von den Bürgermeisterinnen ausgerufen wurde, sondern von den Volksräten. Und die Bürgermeisterinnen haben das aber mitgetragen, weil sie sich natürlich den basisdemokratischen Entscheidungsprinzipien zugeordnet oder unterworfen fühlen.
Und jetzt müssen sie es ausbaden,
sozusagen. Genau, die müssen das jetzt ausbaden. Genau, und ja, das ist im Grunde ist das ein Dilemma, weil es ja so ist, es gab einen Friedensprozess, der 2013 ausgegangen als Impuls von Abdullah Öcalan, der ja auf der Gefängnisinsel Imrali inhaftiert ist. Der hatte den Impuls dazu gegeben, schon auch die Jahre davor. Und ab 2013 hatte dann die PKK erneut einen einseitigen Waffenstillstand erklärt. Und dann ist die türkische Regierung auch darauf eingegangen und hat einen Friedensprozess mehr oder weniger eingehalten. Es gab auch dann Zwischenfälle, wo türkische Sicherheitskräfte gegen Menschenrechte verstoßen haben und so weiter und so fort. Aber relativ weitgehend ist da eingehalten worden. Und Anfang 2015 vor den Wahlen hat dann die AKP wieder angefangen zu eskalieren. Gab es auch aus staatsnahen Reihen Bombenanschläge auf Wahlversammlungen, Angriffe auf Wahllokale und so weiter und so fort, weil einfach der Machtverlust wohl so über die Maßen gefürchtet wird. Und eine weitere Komponente ist auch, dass die Türkei intensiv mit dem Islamischen Staat zusammenarbeitet, auch noch immer. Für den Islamischen Staat gibt es Rückzugsräume in der Türkei, gibt es Ausbildung, gibt es Räume in Krankenhäusern und die Grenzen sind immer noch weitgehend offen für den Islamischen Staat, obwohl offiziell gesagt wurde, dass man sich jetzt der Koalition gegen den IS angeschlossen hat. Das ist faktisch noch immer nicht so. Und die Regierung Erdogan fürchtet wohl nichts mehr, auch als dass sich die Region in Rojava, also in Nordsyrien, wo die Kurden gemeinsam mit allen anderen Ethnien und Religionsgruppen auch eine demokratische Selbstverwaltung aufgebaut haben und was ein relativ stabiler Teil ist innerhalb von Syrien, außer während den Angriffen zu Kobane. Und dieser Teil stabilisiert sich immer mehr und es scheint die Türkei zu fürchten, dass dort PKK-nahe Kräfte eine stabile Demokratie aufbauen, in der eben ganz andere Werte, Werte von Frauen, Gleichberechtigung, gleichberechtigten Zusammenleben aller Menschen im Vordergrund stehen als eine recht rigide Auslegung des Islam, wie sie auch von der AKP vertreten wird. Und das will die AKP nicht hinnehmen und das ist auch ein weiterer Grund dafür, dass sie die Situation jetzt wieder zuspitzt. Also das ist ein geostrategischer Konflikt auch mehr, als dass es jetzt einfach nur eine punktuelle Aktion ist, sondern das muss man schon in diesem Rahmen auch betrachten.
Jetzt haben Sie ja diesen Friedensprozess angesprochen. Ist es nicht dringend notwendig, damit die Türkei auf einen demokratisch sicheren Weg kommt, diesen Friedensprozess mit den Kurden wieder aufzunehmen?
Ja, das ist dann auch eine zentrale Forderung, die wir erheben. Wir haben ja mit mehreren Abgeordneten der Linken, unter anderem Harald Weinberg, der ist Mitglied des Bundestages, und mehreren Hamburger Abgeordneten und einem Vorstandsmitglied der jesidischen Vereine, der Föderation davon mit Yilmaz Kaba, haben wir eine Pressemitteilung gemacht. Und das ist auch eine der zentralen Forderungen, dass der Friedensprozess, der aufgekündigt wurde durch die AKP, der muss sofort wieder aufgenommen werden. Die kurdische Seite ist auch dazu bereit. Und hier gibt es ja auch eine internationale Verantwortung. Es ist auch so, dass die Bundesregierung, die europäischen Regierungen und auch die Regierung der USA, die müssten eigentlich Druck auf die Türkei machen, und ja, dafür sorgen, dass der Friedensprozess wieder aufgenommen wird und vor allem, dass die Kriegsverbrechen und die Inhaftierungswelle auch beendet wird, weil so wird die Region sichtbar weiter ins Chaos gestürzt und Das ist eine Riesenproblematik. Und die Bundesregierung entfaltet viel zu wenig Druck. Sie hat jetzt zwar gesagt, dass sie die Patriot-Raketen von der syrischen Grenze abzieht, aber im Grunde, wenn jemand so systematisch Kriegsverbrechen begeht und die Sicherheitskräfte gezielt auf die Bevölkerung schießen lässt und völkerrechtswidrig im Nordirak Gebiete bombardieren lässt, wo Zivilisten betroffen sind, müsste man eigentlich mal zumindest für einen Moment die sicherheitspolitische Zusammenarbeit, die militärische Zusammenarbeit und auch die wirtschaftliche Zusammenarbeit einstellen, um zu zeigen, dass das nicht gewollt ist. Und wenn das nicht gemacht wird, dann ist das meines Erachtens relativ unverantwortlich, weil dann natürlich ein Signal gegeben wird, naja, wir dulden das schon, dass ihr das so macht. Und es muss auch grünes Licht gegeben haben seitens der USA. Nach dem Anschlag von Suruç wurde ja gesagt, ja, jetzt muss gegen den IS vorgegangen werden. Und in diesem Rahmen muss aber auch grünes Licht gegeben worden sein für die Angriffe auf die vermeintlichen Guerillastellungen in den Bergen vom Nordirak. Weil ohne eine Zusage, dass da nichts gemacht wird, würde die Türkei, glaube ich, solche Schritte auch nicht machen. Und das muss eigentlich sofort zurückgenommen werden. Und da müsste auch die EU und die Bundesregierung müssten da eigentlich auf Frieden hinwirken, tun sie aber nicht und das ist ein großes Problem.
Jetzt Ihren Schilderungen zufolge werden ja ganz klar in der Türkei aktuell Menschenrechte verletzt, Frieden und Demokratie sind gefährdet und es ist ganz klar, dass die Bundesregierung was tun müsste. Die Frage ist nur, warum tut sie es nicht?
Sagen wir mal so, es gibt unterschiedliche Interessen, wie der Mittlere Osten neu aufgeteilt werden soll. Es gab ja 1916 eine erste koloniale Aufteilung, oder nicht eine erste, aber die letzte größere, wo die Grenzen zwischen Iran, Irak, Syrien und der Türkei mehr oder weniger auf dem Reißbrett gezogen worden sind. Das war damals im Interesse hauptsächlich der Engländer und Franzosen, weniger noch der USA. Und momentan gibt es ja seitens der USA das Greater Middle East Project, wo der Mittlere Osten und Nordafrika neu sortiert werden sollen in kleinere Einheiten, also nicht mehr so große Nationalstaaten, anhand von ethnischen, religiösen und clanbedingten und stammesbedingten Grenzen mit kleinteiligerer Aufspaltung stattfinden soll. Und ein ähnliches Projekt gibt es im Grunde genommen von der Europäischen Union, wo gesagt wird, in der außenpolitischen Strategie, wenn man das mal so ein bisschen recherchiert, egal ob man sich die Stiftung Wissenschaft und Politik oder die European Institute for Security Studies, was so die Lobbyorganisationen sind, die die Außenpolitik formulieren, einmal der Bundesrepublik oder auch der Europäischen Union, die sagen eben auch, dass in der Region Mittlerer Osten und Nordafrika es möglichst nicht mehr zu Kriegen zwischen Staaten kommen soll, sondern dass es Kriege zwischen sozioökonomischen Klassen gibt, nämlich den metropolitanen Eliten im Zentrum in Europa, den USA und einigen Schwellenländern und den Organisierungen der Bottom Billion, wird das zynisch genannt, der unteren Milliarden. Dazu gehört auch die kurdische Bewegung oder im arabischen Frühling eher die fortschrittlichen Kräfte, dass die eben eingedämmt werden sollen mit Hilfe von Bündnispartnern, die dort mehr oder weniger willfährig dann die Interessen der metropolitanen Eliten umsetzen. Und sowas sehen wir im Irak. Der Irak ist schon zerstückelt, in Syrien, was dort gerade passiert, geht in eine ähnliche Richtung. In der Ukraine haben wir auch Auswirkungen davon. Und das ist eben eine Strategie, die ist langfristig gedacht. Und da müsste man einmal umdenken und sagen, naja, das ist nicht unser Ansatz. Wir wollen eher, dass stabile Regionen weltweit zusammenleben und relativ gleichberechtigt auch wirtschaftliche und außenpolitische Beziehungen eingehen. Wenn man so denken würde, dann könnte man auch sagen, ja, es ist jetzt wichtiger für die Menschenrechte und gegen Kriegsverbrechen zu agieren und die türkische Regierung mal zu sanktionieren. Das wäre dann durchaus drin. Aber dazu müsste die Bundesregierung umdenken und eben Menschenrechte, Demokratie und eigenständige Entwicklung von Regionen, faire Handelsbeziehungen im Mittelpunkt ihrer Politik stellen, anstatt ein Neuaufteilen ganzer Regionen anhand von eigenen strategischen Bedürfnissen. Und die Türkei ist sozusagen Bündnispartner dort in der Region als Stabilitätskraft, wobei das jetzt mittlerweile in Frage ist, weil Erdogans Regierung ja eine sehr starke Eigendynamik hat und auch eher ein neo-osmanisches Projekt als einfach nur als Verbündeter der westlichen Hegemonialkräfte dort zu agieren. Aber grundsätzlich wird die Türkei noch als Stabilitätsmacht zum Zugang auf Öl, Gasvorkommen und neue Absatzmärkte im Mittleren Osten und Verbündeter gesehen. Und deshalb diese Bündnistreue und ja fast blinde Waffenbrüderschaft, anstatt mal den notwendigen politischen Druck zu machen.
Jetzt, um das nochmal kurz zusammenzufassen, Ankaras Luftwaffe geht nicht nur gegen den Islamischen Staat, sondern eben auch gezielt gegen kurdische Kämpfer in Syrien, im Irak und natürlich auch in der Türkei. Und man könnte jetzt den Eindruck bekommen, Erdogans AKP destabilisiert das Land ganz gezielt, um aus dem Chaos dann als stärkste Macht vorzugehen, weil jetzt natürlich Neuwahlen im November anstehen.
Genau, das, so kann man das sagen. Genau so ist das. Es geht einfach um Macht und Gründe und eine langfristige Vormachtstellung der AKP in einer starken Türkei als die zentrale, starke Regionalmacht dort. Darum geht das, so zynisch ist das. Und deshalb werden Menschen festgenommen, deshalb werden Dörfer bombardiert, deshalb werden Jugendliche und andere Aktivistinnen erschossen. Und deshalb arbeitet die Türkei auch mit dem Islamischen Staat zusammen. Also die Vorstellung des Islamischen Staats und der AKP unterscheiden sich schon ein bisschen, aber von der Grundlinie einer sehr rigiden Auslegung eines sunnitischen Islam sind die nicht sehr weit voneinander entfernt. Natürlich in den Mitteln der Durchsetzung davon schon, aber so von der Grundidee ist der Unterschied da, aber nicht besonders groß.